Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, seien Sie sehr herzlich willkommen zu diesen Zumutungen am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Ein besonderer Gruß an die zahlreich erschienenen Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie man an den Lichtern hier vorne sehen kann. Den Bezug zu unserem Thema werden Sie nachher noch merken. In den letzten Wochen und Tagen des Kirchenjahres ist uns das Gebet um den Frieden besonders aufgetragen. Friedensdekade, Volkstrauertag heute. Dass dieses Gebet in den gegenwärtigen Zeiten besonders dringlich ist, ist uns allen klar, aber auch, dass es keine einfache Aufgabe ist. Geht das überhaupt noch, vom Frieden zu reden oder gar zum Frieden zu mahnen, in Zeiten, in denen Menschen und Völker brutal überfallen werden, in denen Gewalttäter die Menschenwürde mit Füßen treten und in denen schreiendes Unrecht immer neuen Hass gebiert? Zu groß sind die Verletzungen auf allen Seiten, zu aussichtslos die Verstrickungen in Schuld und Ausweglosigkeit. Sollten wir da nicht lieber über etwas anderes reden? Beispielsweise über Bäume. Jetzt, wo ihr Laub noch einmal in allen Farben erglüht ist, bevor es fällt und die darunterliegende Gestalt wieder sichtbar wird. Bäume sind etwas Wunderbares, hat vorhin ein Gottesdienstbesucher zu mir gesagt. Die sind so stark und so aufrecht und die haben Wurzeln. Ich bin heute wegen der Bäume da. Der Dichter Bert Brecht ist da skeptisch. Er fragt, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Der Prophet Jesaja sieht das anders. Er empfiehlt gerade in finsteren Zeiten über Bäume zu sprechen, weil das für ihn ein Reden über die Untaten nicht ausschließt, sondern einschließt. Denn die Bäume sind auch in Gefahr. Und weil es inmitten aller Zerstörung auf eine Zeitenwende hoffen lässt, wenn man auf die Bäume schaut. Wir werden beide hören und darauf achten, ob sie uns ausreichend mit der Situation der Zeit konfrontieren und ob sie uns dennoch Hoffnung auf eine Zeitenwende machen können. Denn dieses Wort ist ja seit über einem Jahr allüberall zu hören. Singen wir zu Beginn, damit wir es nicht vergessen, was uns früher angetrieben hat, aus dem Liederheft, die Nummer 64, lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Wir erleben eine Zeitenwende. So hat vor gut anderthalb Jahren unser Bundeskanzler zu Recht festgestellt. Wir erleben eine Zeitenwende. Die Zeiten, in denen man sich auf die Vorherrschaft gemeinsamer Interessen und im Großen und Ganzen auf die international vereinbarte Herrschaft des Rechtes verlassen konnte, scheinen vorbei zu sein. Die Zeitenwende, so der Kanzler, bestehe darin, dass man sich auf den Friedenswillen und die Rechtstreue unter den Völkern nicht mehr verlassen könne und die Gewalt über das Recht obsiegen wolle, sogar in Europa. Da müssten sich alle wehren, denen es um Menschenrechte, Demokratie und Freiheit gehe. Friedensdividenden gäbe es nicht mehr und man müsse jetzt viel mehr als bisher in Sicherheit investieren. Aber er fügte auch das andere hinzu: Wir werden uns nie abfinden mit Gewalt als Mittel der Politik. Wir werden uns immer stark machen für die friedliche Lösung von Konflikten. Wir werden nicht ruhen, bis der Frieden in Europa gesichert ist. Ähnlich haben wir es in den letzten anderthalb Jahren oft und oft gehört, vor allem im Zusammenhang mit der Ukraine, aber auch die schrecklichen Ereignisse in Israel, der Überfall der Hamas und was in Palästina in diesen Tagen geschieht, haben es bestätigt. Und wir haben bemerkt, wie schwer es ist, in solchen Situationen die rechten Worte zu finden und die rechte Haltung. An vielen Orten weltweit erhebt sich die Gewalt gegen das Lebensrecht der Menschen. Und oft scheint es, als sei das einzige Mittel dagegen die Gegengewalt. Erleben wir eine Zeitenwende in dieser Richtung? Oder zeigt sich nur noch deutlicher als sonst, was seit Kain und Abel zu allen Zeiten die Menschen tyrannisiert hat? Wo ist dein Bruder? Und dann schlägt er ihn tot. Wir erinnern uns noch sehr gut an Zeiten, in denen das Wort Wende noch ein Hoffnungswort war und der Fall von Mauern eine reale Erfahrung und das Wort Frieden noch kein besudelter Begriff. Wahnsinn, haben wir damals gesagt. Und heute tragen Friedensfeinde, Antidemokraten und Hetzer die Friedenstauben herum, ohne dass die sich wehren können, und fordern das Umschmieden von Schwertern zu Pflugscharen. Und andere hetzen gegen Juden und malen den Davidstern als Schandmal an die Wand. Und wieder andere sehen in jeder Erinnerung an die Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung bereits einen Verstoß gegen die deutsche Staatsräson. Wir leben in finsteren Zeiten. Gibt es das noch? Kann man allen Ernstes erwarten, eine Zeitenwende zum Guten, eine Zeitenwende zum Frieden? Thank you. Bert Brecht in seinem Gedicht an die Nachgeborenen im ersten Teil. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Die glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Das Gedicht an die Nachgeborenen ist einer der wichtigsten Texte der deutschen Exilliteratur während des Dritten Reiches. Es entstand irgendwann zwischen 1934 und 1938, als Brecht schon aus Deutschland geflohen war. Der Dichter wendet sich hier gegen jene literarischen Kollegen, die die Untaten des Nationalsozialismus in ihren Texten verschweigen, die traditionellen Themen verhaftet bleiben, zum Beispiel Dichten über die Natur. Für Brecht ist das arglose Wort töricht geworden. Die Dichtung hat ihre Unschuld verloren und muss nach einer neuen Sprache suchen, die ihrer Zeit angemessen ist und der Bedrohung durch Diktatur und Unterdrückung nicht ausweicht. Wer da über Bäume redet, der weicht aus. Für Brecht sind die Bäume auch etwas Heiles, etwas Schönes, etwas Starkes, etwas Wunderbares. Ganz selbstverständlich stehen sie da in ihrer Lebendigkeit. Er kann auch nicht wissen in seiner Zeit, wie bedroht auch die Bäume seither geworden sind. Er ahnt noch nicht, dass ihr Sterben der Vorbote des Sterbens der Menschen ist. Brecht beschäftigt, was an Verbrechen und Untaten unter den Menschen geschieht. Dem dürften wir nicht ausweichen. Und darin, denke ich, hat er recht. Manchmal aber sehnt sich der Dichter inmitten von all dem Unrecht zurück nach der Schönheit der Bäume und auch nach der Schönheit der alten Dichtung, der alten Texte, auch der biblischen Texte, die er ja besonders geliebt hat, auch wenn er kein gläubiger Christ war. Er schreibt weiter in diesem Gedicht: Ich wäre gerne auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt heraushalten, die kurze Zeit ohne Furcht verbringen, auch ohne Gewalt auskommen, Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern loslassen und vergessen. Das gilt für Weise. All das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Wir hören Bert Brecht, Bitten der Kinder, vertont von Paul Dessau.
Brennen. Bomben sollt man nicht kennen. Die Nacht soll für den Schlaf sein. Leben soll keine Straf sein. Vertrauen, die Jungen.
die Zedern des Libanon. Unsere Dekanin Veronika Ziske hat in den Zumutungen im Juni im ökologischen Zusammenhang auch über die Zedern am Libanon gesprochen, von denen es noch einen kleinen Rest gibt, hoch oben im Libanongebirge. Dabei hat sie auch einen Text aus Jesaja 29 zitiert, der uns heute noch einmal beschäftigen soll. In der Lutherbibel hat er die Überschrift „Die große Wandlung“. Man könnte genauso sagen „Die Zeitenwende“. Er beginnt mit einer Prognose für die Bäume und für die Bergwälder oben am Libanon. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Uralt, hochaufragend haben einige von ihnen überlebt, die uralten Zedern des Libanon, allem Raubbau zum Trotz, durch alle Zeiten hindurch. Markante Baumriesen mit sehr individueller Kronenform. Manche mehrere tausend Jahre alt, bis 35 Meter hoch und mit einem Stammumfang von 12 bis 14 Metern. Sie ziehen vom Mittelmeer aus den Regen an. Und so kann rund um den Libanon bis hinunter nach Galiläa die Landwirtschaft gedeihen. So wie es in den Psalmen heißt, die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Störche wohnen in den Wipfeln. Die Libanon-Zeder war für die Menschen seit jeher Sinnbild von Aufrichtigkeit und Aufgerichtetsein, von Beständigkeit, von Stärke und Größe, so wie es bei uns vielleicht die Eiche ist. Und auch ein Bild für den Menschen, sein Wachsen und Gedeihen. Der Gerechte wird wie eine Zeder auf dem Libanon emporwachsen. Der Mensch sieht sich selbst in diesen Bäumen. Das hinderte freilich die Menschen des Vorderen Orients nicht, diese riesigen Bäume ohne Rücksicht zu fällen für den Schiffsbau und für ihre Tempel und Paläste, auch für den Tempel in Jerusalem. Ein beispielloser Raubbau. Nur vereinzelte Zedernwälder blieben. Die Folge war ein Mangel an Regen und ist ein Mangel an Regen und vertrocknete Böden. Das Schicksal dieser Bäume beschäftigt auch den jungen Propheten Jesaja drunten in Jerusalem. Denn die Bürger Jerusalems hat die Nachricht erreicht, dass Truppen heranrücken, der Assyrer, und dass der grausame Assyrerkönig Sanherib große Teile der Wälder am Libanon hat zerstören lassen, um damit den Menschen in den eroberten Gebieten langfristig die Lebensgrundlage zu nehmen. So wird der König in der Bibel zitiert. Ich bin mit der Menge meiner Wagen heraufgezogen auf die Höhen der Berge in den innersten Libanon und habe seine hohen Zedern abgehauen, samt seinen auserwählten Zypressen, und bin bis zu seiner äußersten Höhe gekommen, in seinen dichtesten Wald. Ich habe gegraben und getrunken die fremden Wasser, und ich werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse bis nach Ägypten. Wo keine Bäume sind, bilden sich keine Wolken und es bleibt der Regen aus. Da kann kein Gras mehr wachsen und schon gar kein Baum. So stellt sich das der Eroberer vor. Vom Libanon bis zum Nil, alles Wüste. Überall, wo er seinen Fuß hinsetzt, soll kein Gras mehr wachsen. Der Prophet Jesaja hat noch mehr schreckliche Meldungen gehört. Vor allem, dass südlich von Jerusalem, so in Richtung Gaza, eine große jüdische Stadt durch die Assyrer belagert und zerstört wurde. Unsägliche Gewalt war den Bewohnerinnen und Bewohnern angetan worden. Viele waren ermordet und als Geiseln entführt worden. Die Assyrer selbst haben ihre Kriegsverbrechen später voll Stolz in der Empfangshalle des königlichen Palastes in Ninive in Stein meißeln lassen. Schreckliche Bilder zur Warnung für alle Staatsbesucher. Archäologen haben diese Reliefs vor etwa 100 Jahren unter den Trümmern des Palastes gefunden. Weitere Funde jetzt nach den Zerstörungen der ISIS in Ninive. Gegen all diese Schrecken stellt der Prophet Jesaja drunten im bedrohten Jerusalem mit Blick hinauf zum Libanon und den Gedanken sein Wort von der Zeitenwende. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon wieder fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wieder Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen. Und mit den Spöttern wird es aus sein. Und sie werden vertilgt werden, alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist, und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, nämlich die Kinder in ihrer Mitte, dann werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Wohlan, es ist nur noch eine kleine Weile, so soll der Libanon wieder fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll ein Wald werden. So stellt sich Jesaja die Zeitenwende vor. Die Wälder wachsen wieder, für die Landwirtschaft gibt es fruchtbaren Boden, die Erde erholt sich und die Wasserspeicher füllen sich. Denn anders gibt es keine Zukunft und kein Überleben. Nach den Bäumen kommt Jesaja zu uns Menschen. Er stellt sich vor, dass in der Zeitenwende uns allen die Ohren und die Augen aufgehen, dass wir aufmerksamer, viel aufmerksamer wahrnehmen, was geschieht, dass wir die Bibel neu verstehen und die dunklen Dinge des Lebens, dass wir Licht sehen am Horizont. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Die Zeitenwende ist auch ein Wahrnehmungsprozess. Es kommt darauf an, wo wir hinschauen, worauf wir hören. Nicht nur für die anderen, auch für uns. Es kommt darauf an, wie wir die Dinge sehen und auf wen oder was wir unsere Ohren ausrichten. Der beste Maßstab für eine kritische Prüfung sind nach wie vor die Worte der Heiligen Schrift. Dann geht Jesajas Blick auf die soziale Frage. Für ihn ist klar, es gibt keine Zeitenwende zum Guten ohne das Wohl der Armen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Weil sich ihr Unglück wendet, weil sie von Gott und den Menschen nicht vergessen sind, weil dringende Hilfe sie erreicht, weil sie in ihrer Heimat eine Perspektive finden und weil sie selbst etwas beitragen können zu einem guten Leben. Ohne eine Lösung für die Armen der Erde, für die Ärmsten, kann auch der Reichste nicht in Frieden leben. Da helfen keine Mauern und keine Migrationsabkommen. Und jetzt wird der Prophet ganz mutig und ganz schon fast utopisch. Wo es nach Gottes Willen geht, so sagt er, verändert es sich sogar etwas in der Politik. Bei den Regierenden, bei der Opposition, in der öffentlichen Meinung und im öffentlichen Leben. Auch wenn ihr das vielleicht für ganz unmöglich haltet, stellt es euch doch zumindest einmal vor. Es wird ein Ende haben mit den Tyrannen. Mit den Spöttern wird es aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Und selbst die schwierige Sache mit der Herrschaft des Rechts wagt Jesaja aufzugreifen. Was wir uns immer wünschen würden, dass es ein Recht auf UNO, auf Weltebene gäbe, das auch eingehalten würde, dass Verträge geschlossen würden, die dann gelten, gegen alle Rechtsbeugungen und Menschenrechtsverletzungen. Und den Regimekritikern und Kritikerinnen und politisch Verfolgten aller Länder macht er Hoffnung. Es wird ein Ende haben mit denen, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist, und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Das ist wirklich eine Zeitenwende. Die Spötter und Hetzer halten den Mund, Lügner und Propagandisten wird nicht mehr geglaubt. Mit den Tyrannen geht es zu Ende, Gewalttäter werden gestoppt, kritische Stimmen werden gehört und Justizopfer bekommen ihr Recht. All das hat er im Blick. Und entgegen allen Prognosen wird sich sogar in Gottes Volk etwas Entscheidendes verändern, denn da steht auch eine Zeitenwende an. Die wirklich auf Gott hören, sagt er, werden nicht mehr blamiert dastehen. Denn die Menschen werden spüren, wo Gottes Name wirklich heilig gehalten wird. Das nur so ganz nebenbei, auch als Hinweis zur Lage der Kirche heute. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakobs. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Nun mag man sich das ja alles wünschen, aber wie realitätsgerecht sind diese frommen Wünsche? Es mag ja sein, dass das alles Gottes Friedenswille für uns Menschen ist, aber was ist, wenn wir nicht danach fragen und jeder nur seinen eigenen Vorteil durchsetzen will mit aller Gewalt? Jesaja meint, es gibt einen Punkt, an dem Gott den Hebel ansetzen kann, um in unseren verhärteten Herzen doch noch eine Wende zu schaffen. Wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, ihre Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Die Kinder. Wirklich, ja, so sagt Jesaja. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten um der Kinder willen. Die Zeitenwende kommt, wenn wir auf die Kinder schauen und auf die Jugendlichen. Auf die, die Gott in so großer Liebe gebildet und ihren Eltern anvertraut hat. Vor allem auch auf die Kinder, die jetzt wieder so viel Schreckliches erleben und erleiden müssen. Später stellt Jesus ein Kind in die Mitte und sagt, wer so einem Kind Ärgernis bereitet, wir würden heute sagen, wer es traumatisiert oder ihm Gewalt antut, der gehört im Meer versenkt, wo es am tiefsten ist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr in Gottes Herrschaftsbereich nicht kommen. Dann bleibt ihr jenseits von Eden, dann habt ihr die Hölle auf Erden. In 5 Wochen werden wir wieder das Kind in der Mitte wahrnehmen. Und wir werden hören, wie Kinder in Bethlehem ermordet zerstückelt werden und wie über den Gazastreifen, damals war die Grenze offen, eine Familie sich nach Ägypten in Sicherheit bringt. Es geht um die Zukunft der Kinder. Bei all dem, was wir in Sachen Zeitenwende diskutieren, steht immer die Zukunft von Kindern und Jugendlichen auf dem Spiel. Sollen die leben mit verwüsteten Wäldern und Feldern, verblendet und taub für Gottes Verheißung, zugedröhnt mit allem möglichen Quatsch, verarmt, von Tyrannen beherrscht, von Lügnern verführt und ohne Schutz ihrer Rechte, sollen sie sich schämen müssen für den Glauben ihrer Mütter und Väter und für ihren eigenen, sich zart entwickelten Glauben erst recht? So beginnt die Zeitenwende dort, wo es eine gute Zukunft gibt für die Kinder. An ihnen sehen wir unabweisbar, was Gott will. Die notwendigen Maßnahmen sind seit biblischen Zeiten bekannt. Jesaja hat sie ja eben aufgelistet. Sie betreffen den Schutz der Natur, die Armutsbekämpfung, die öffentliche Meinungsbildung, den Schutz des Rechtes, die Religion, den Vernunftgebrauch und die Bereitschaft, Irrtümer zu korrigieren und sich zu verändern. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die nicht beiseite schieben, sondern damit rechnen, dass einer, der irrt, der murrt, sich verändern kann. Zeitenwende. Wir hören dazu ein bekanntes Lied. Es geht um einen Baum. Genauer gesagt nur um einen Zweig an einem Mandelbaum. Der jüdische Emigrant Fritz Rosenthal, so ist er geboren, hat es 1942 in Palästina geschrieben, als der Zweite Weltkrieg tobte und in Deutschland die Deportationen begonnen hatten, in die Vernichtungslager. Bekannt ist er unter dem Namen Shalom ben Chorin. Shalom ben Chorin bedeutet, der Friede ist ein Sohn der Freiheit. Er meint, in solchen Zeiten muss man über Bäume reden. Weile. Zeitenwende, wo Gott unser Herz berührt und wir seinem Willen folgen und die Schönheit seiner Welt sehen, die der Kinder, die der Bäume, werden sich die Dinge ändern. Wir werden es spüren und wir werden es erleben, denn die Zeitenwende beginnt bei uns. Woran erkennen wir sie? Wir grünen und wachsen wie ein Baum. Wir spüren unsere Wurzeln, unsere Stärke, unser Ausgestrecktsein nach oben. Wir haben Freude an Gottes Schöpfung. ihrem Schutz und an ihrer Pflege. Wir halten die Augen und Ohren offen. Wir hören und sehen, dass Gott zu uns redet in so vielen Dingen, die geschehen. Wir stellen fest, wie reich wir beschenkt sind. Wir nehmen Anteil am Schicksal der Armen. Wir bejammern nicht unser eigenes Elend, sondern freuen uns an der Freude am Leben. Spott und Hetze kommen uns nicht über die Lippen, und wo sie uns gelten, erreichen sie uns nicht. Wir wissen, dass am Ende Gott allein Gericht hält. Von Tyrannen und Gewaltherrschern lassen wir uns nicht beeindrucken. Der Gewalt beugen wir uns nicht. Und vor allem, wir schauen auf die Kinder und auf die Jugendlichen in unserer Mitte. Wir hören nicht auf zu hoffen, dass wir Menschen Vernunft annehmen und dazulernen können. Nicht nur die anderen, sondern sogar wir selbst. Und das wird nicht in ferner Zukunft geschehen oder erst im Jenseits, sondern so, dass wir selber und unsere Kinder und Enkel die Wirkungen spüren und die Veränderungen erleben. In der Bibel gilt immer bis ins dritte und vierte Glied. Das ist die Zeitspanne, auch für die Hoffnungen. Denn lange warten können wir sowieso nicht mehr, länger als diese vier Generationen jedenfalls nicht, wegen der Wälder, wegen der Armen, wegen der Kinder. Für sie alle ist allerhöchste Zeit. Um es noch einmal konkret und als persönliche Meinung zu sagen. In einer Fernsehdiskussion habe ich gehört, die Annäherung von Israel und Palästina wäre die Zeitenwende im Nahen Osten. Ja, so ist es und so bleibt es auch jetzt richtig, auch wenn man sich's fast nicht vorstellen kann. Dazu gehört die Lösung des Palästinenserproblems. Und wenn Politiker bei uns eine Zeitenwende in der Migrationspolitik neuerdings fordern, müssen wir ihnen sagen, dann kümmert euch um die Armuts- und um die Klimaprobleme. Und wenn ein Minister meint, wir müssten kriegstüchtig werden, dann sollten wir antworten, da bleiben wir sicherheitshalber lieber friedensbereit. Verteidigungstüchtig ja, aber kriegstüchtig? Übrigens, Jesaja hat gegen alle Zeitdiagnosen, Politiker, Phrasen und Medienkommentare in seiner Zeit am Ende Recht behalten. Auf dem Libanon wuchsen wieder Zedern. Einige, die damals begonnen haben zu wachsen, stehen heute noch. Die sind jetzt 2700 Jahre alt. König Sanherib musste noch im selben Jahr aufgrund einer Pestepidemie in seinem Lager von Jerusalem unverrichteter Dinge abziehen. Ratten und Mäuse hatten den Tod ins Lager getragen. Später haben ihn seine Söhne im Königspalast in Ninive im Streit um die Nachfolge umgebracht. Da, wo die Reliefs waren außen an der Wand. Da war es aus mit dem Tyrannen. Die Söhne blieben auch nicht lange an der Macht. Dann kamen die Babylonier. Zeitenwende. Wo Gott unser Herz berührt und wir seinem Willen folgen, werden sich die Dinge ändern. Für uns und unsere Kinder. Schon bald. Wir werden es spüren, wir werden es erleben, so sagt es uns Jesaja. Und deshalb ist es gut, über Bäume zu reden. Ist gut für uns, für unsere Kinder und es ist gut für unsere geschundene Erde. Darum jetzt noch einmal von uns allen gemeinsam gesungen, das Lied vom Mandelzweig.
Brüder und Reich, ist das nicht ein Fingerzeig,
noch einmal zurück zu Bert Brecht und seinem Gedicht an die Nachgeborenen. Die Nachgeborenen, das sind die Kinder und Enkel, die nächsten Generationen. Brecht ist noch nicht so weit wie Jesaja. Er sieht sich noch mitten in den Kämpfen. Aber wie Jesaja denkt er schon an die Kinder, an die Nachgeborenen. An die, die den finsteren Zeiten entrinnen werden. Zeitenwende, auftauchen aus der Flut. Wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. Und er bittet um Verständnis für die, die mitten in den finsteren Zeiten, in den Konflikten, in ihren Verletzungen stehen und denen der Hass und der Zorn die Gesichter entstellt hat, obwohl doch auch sie sich eigentlich nach nichts mehr gesehnt hätten als nach Freundlichkeit. Wir hören Brecht an die Nachgeborenen, dritter Teil in der Vertonung von Hans Eisler.
Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finstern Zeit, der wir entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unser mit Nachsicht.
Einige Informationen der Kirchengemeinde. Vielen Dank für die Kollektengaben und Spenden der vergangenen Woche. Sie betrugen 1.405 Euro. Die einzelnen Gaben entnehmen Sie bitte der Aufstellung im Schaukasten. Ein besonderer Dank für die Kollekte bei den Zumutungen im Oktober, für den Wünschebus, wo sterbenden Menschen mit diesem Bus eine Fahrt an einen Ort ihrer Wünsche erlaubt wird. Sie erbrachte 858 Euro und 71 Cent. Die heutige Kollekte soll an UNICEF gehen und für die Kinder in Gazastreifen bestimmt sein. UNICEF schreibt, UNICEF ist zutiefst erschüttert über die schrecklichen Angriffe auf Israel und verurteilt die Tötung, Verstümmelung und Entführung von Kindern auf das Schärfste. Die anhaltenden Luftangriffe auf den Gazastreifen töten, verletzen und verängstigen Kinder. Dabei tragen sie keinerlei Verantwortung für die Lage. Die humanitäre Situation hat einen tödlichen Tiefpunkt erreicht, schreibt der UNICEF-Sprecher. Mitgefühl und das Völkerrecht müssen jetzt Vorrang haben. UNICEF fordert jedes Kind entsprechend dem humanitären Völkerrecht zu schützen und hilft Kinder im Gazastreifen mit lebensrettenden Hilfsgütern zu versorgen. Der Anfang war, so bitter es ist, dass man Wasserflaschen, ein Laster voll Wasserflaschen, über die Grenze endlich gebracht hat. Wir erbitten für diese Arbeit Ihre Spende. Hinweis auf die nächsten Gottesdienste am Buß- und Betach, das ist am Mittwoch, 22. November, ist um 10.30 Uhr hier in der Kirche Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl mit Frau Dekanin Zieske und um 19 Uhr in Eismannsberg ebenso. Am Freitag, Dankeschön Abend für die ehrenamtlich Mitarbeitenden im Betsaal des Wichernhauses um 19 Uhr. Und dann kommt der Ewigkeitssonntag, 9 Uhr, Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen in Eismannsberg. Und um 10.30 Uhr ebenfalls Gedenken an die Verstorbenen in der Laurentiuskirche mit Pfarrer Popp. Und um 14 Uhr in der Magdalenenkirche mit Pfarrer Popp. Kirchlich beerdigt wurde Ursula Janssen, geborene Steher aus Altdorf, verstorben mit 89 Jahren. Und nun noch ein Hinweis auf den Karatu-Tag. Am 25. und 26. November, also in einer Woche, am Samstag von 8 bis 12, Verkauf von Adventskränzen, Lebkuchen, Plätzchen und anderen Leckereien am Laurentiusbrunnen hier draußen am Marktplatz. Und am Sonntag nach dem Gottesdienst im evangelischen Haus am Schlossplatz Bazar mit adventlichen Leckereien, Stoffen und Körben aus Tansania, Kaffee und Kuchen. Sie wissen ja, seit vielen, vielen Jahren pflegt unsere Gemeinde diese Partnerschaft und leistet damit auch einen Beitrag zu dem, was uns in diesem Gottesdienst beschäftigt hat. Der Wochenspruch für diese Woche stammt aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Wir erheben uns zu den Fürbitten. Diese Fürbitten sind kurz, sie sind eigentlich ein Abendgebet, sie stammen von dem Kirchenvater Augustin, aber sie umgreifen, wie ich finde, all das, was wir besprochen haben. Wache du, Herr, mit denen, die wachen oder weinen an diesem Tag und in dieser Nacht. Hüte deine Kranken, lass deine Müden ruhen, segne deine Sterbenden, tröste deine Leidenden, erbarme dich deiner Betrübten und sei mit deinen Fröhlichen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gott des Friedens aber mache euch tüchtig in allem Guten, dass ihr seinen Willen tut und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Geht hin in Frieden. Amen. Ein Nachklang.
Dass der Mensch den Menschen ein Helfer ist, gedenkt unser
Dank an Uli Reuter und Norbert Hiller.